Ja, liebe Geschwister, schön euch alle zu sehen, alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Guten Morgen. Vielen lieben Dank für alle Geschwister, die in den letzten Wochen für mich gebetet haben und auch mir Grüße haben zukommen lassen oder Ermutigung. Mir geht es besser, es geht bergauf. Ich muss aber auch noch ein bisschen... Ja, das dauert alles so seine Zeit. Ne? Manche von euch sind ja auch durch schwierige, herausfordernde Zeiten gegangen. Und lass uns an alle denken, die mit Krankheit behaftet sind, die da niederliegen. Lass uns nach dem Wort unseres Herrn an die Kranken denken, für sie beten, sie auch besuchen, soweit das möglich ist. Und lass uns jetzt beten, wenn wir ins Wort gehen. Vater, wir danken dir für deine Liebe, deine Fürsorge. Danke, dass du uns in deinem Sohn so mit so viel Gnade und Liebe überschüttest. Danke, dass wir Kinder des lebendigen Gottes sein dürfen und Schafe des guten Hirten. Du kümmerst dich um jeden von uns, du kennst uns durch und durch und weißt, was unsere Seele braucht. Herr, du kennst jeden Einzelnen hier in diesem Raum, noch besser, als wir uns selber kennen. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch dein Wort uns reinigst, unsere Gedanken, unsere Herzen reinigst, dass du uns mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, die Leben schaffen, erfüllst, dass du, während wir dein Wort lesen, uns mit deinem Geist erfüllst, dass du unseren Glauben neu baust, Jesus. Bitte wirke du in der Verkündigung deines Wortes, Jesus. Sprich du selbst, Heiliger Geist, zu uns. Und segne du uns jetzt. Wir brauchen dich so sehr, Herr. Amen. Wir sind im Lukas-Evangelium Kapitel 21. Es sind die letzten Tage unseres Herrn Jesus Christus als Mensch auf dieser Erde. Sein Leiden steht kurz bevor. Und er hat sich gestellt im Tempel, er hat die Volksmenge gelehrt und hat sich gestellt den Herausforderungen. Er ist nicht ausgewichen. Er hat sich nicht irgendwie in die fromme Ecke zurückgezogen mit seinen Jüngern, sondern er hat sich hineingewagt in die Höhle des Löwen. Er hat sich der Auseinandersetzung gestellt. Wusste ganz genau, dass sie ihn fangen wollten durch Fangfragen, dass sie ihn irgendwie kriegen wollten, durch schwierige Überlegungen. Und er hat dem standgehalten und hat den Menschen gezeigt, das, was fromm, religiös und weise in den Augen der Welt ist, das reicht noch lange nicht heran an die Weisheit Gottes. Und er offenbart sich selbst. Er offenbart den Menschen, die dort in den Tempel kommen, zusammen und die in dieser Zeit gelebt haben und ein Stück weit hat es eigentlich ganz Israel erfasst, dieses Warten auf den Messias, diese Hoffnung auf den Christus, der kommen soll und das Reich Gottes bringen soll, die Herrschaft Gottes. Die Befreiung von Fremdherrschaft. Und er macht ihnen deutlich, der Christus, er ist der Herr, der kommt. Und das Wort Kyrios im Griechischen, mit dem das Wort Herr, wenn wir im Neuen Testament das Wort Herr lesen, da steht im Griechischen das Wort Kyrios. Und da gibt es keinen Unterschied zwischen dem Wort Herr und dem Namen Gottes, wie er im Alten Testament genannt wird, Jahwe. In der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, dem Propheten, wird dieses Wort Jahwe immer mit Kyrios übersetzt. Das bedeutet also der Kyrios. Und das ist das Bekenntnis, wovon Paulus spricht, das kannst du nur durch den Heiligen Geist sprechen. Jesus ist Herr. Jesus ist der Kyrios. Und es ist eigentlich noch mehr in diesen Versen gesagt, die wir am Ende von Kapitel 20 lesen, nämlich Jesus sagt, David hat geschrieben, Jahwe, der Herr, Kyrios, sprach zu meinem Herrn. Es ist nicht nur Adonai, es ist nicht nur der Herr, von dem er spricht, wenn er an den Christus denkt, sondern er ordnet sich ganz persönlich dieser Herrschaft Christi unter, den er noch nicht gesehen hat, den er nur durch Prophezeiung, von denen er nur durch Prophezeiung weiß. Und das ist so wichtig, dass wir, und darum ringt Jesus, darum ringt Christus hier. Es geht um seine Herrschaft. Er ist ja gekommen. Er ist der Christus. Er ist der Christus verborgen, als Knecht, in Knechtsgestalt. Er wirbt um sein Volk und möchte gerne, dass sie seine Herrschaft annehmen, dass sie ihn als ihren Herrn annehmen. Aber viele sagen nein. Warum? Weil er nicht so kommt, wie sie ihn haben wollen, sondern weil er in Demut kommt, in Sanftmut, weil er bereit ist, sich kreuzigen zu lassen. Nicht, er trumpft nicht auf, er triumphiert nicht mit Macht und Gewalt. Und das schmeckt ihnen nicht. Aber Jesus sagt, das ist es, was es braucht. Ihr müsst euch mir anvertrauen. Diejenigen, die an mich glauben, sie werden das ewige Leben erfahren. Diesen Sohn Gottes in Knechtsgestalt, diesen Christus in Knechtsgestalt. Wenn du dich ihm unterordnest, wenn du ihn als deinen Herrn annimmst, dann erlebst du die Gottesherrschaft jetzt schon. Und dann ging es, Peter hat das sehr schön ausgelegt, die Verse auch über die Schriftgelehrten, über die Jesus spricht und dann auch über die arme Witwe. Und es geht weiter, letztendlich kommt diese Phase, in der Jesus, diese Tage, in denen Jesus im Tempel mit den religiösen Leitern, mit den Lehrern, mit den Schriftgelehrten, mit den Priestern, mit den Pharisäern gerechtet hat, sie kommt zu einem Ende. Und er zieht aus dem Tempel aus und wird nicht wieder in diesen Tempel zurückkehren. In Vers 5 von Kapitel 21. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er, diese Dinge, die ihr seht, Tage werden kommen, in denen nicht ein Stein auf dem anderen gelassen wird, der nicht abgebrochen werden wird. Auch Markus und Matthäus berichten von dieser Situation und sie sagen uns, dass es einer der Jünger war, der eigentlich von dem das ausging. Als sie aus dem Tempel hinausgingen, er war begeistert, er war bewegt, er wollte Jesus zeigen, boah, siehst du diesen großartigen Tempel. Und dieser Tempel war wirklich großartig. Ich weiß nicht, wie viel ihr darüber wisst, aber Herodes der Große, der sogenannte der Große, der Herrscher war in Israel zur Zeit der Römer, in der Zeit, wo Jesus geboren wurde. Er starb kurze Zeit später, nachdem Jesus geboren war. Dieser Herodes hatte 20 Jahre vor Christus angefangen, den Tempel neu zu bauen, neu zu machen, auszubessern, zu vergrößern, zu verschönern. Er hat ein riesengroßes Bauprojekt daraus gemacht. Er hat sowieso viele, viele große Bauprojekte in seiner Regierungszeit durchgeführt und auch den Tempel. Denn er war ja als König in Israel, hatte er die Herrschaft erlangt, er war aber gar kein Jude, er kam aus dem Stamm der Edomiter eigentlich. Und insofern wollte er den religiösen Juden deutlich machen, ja, ich bin ja auch, ich glaube ja auch an Yahweh, ich bin ja auch ein frommer Mann, dabei war er alles andere als ein frommer Mann. Aber er war religiös. Und er zeigte das, indem er diesen Tempel als ein riesengroßes Projekt neu bauen ließ. Und das Tempelgebäude, das wurde noch so in seiner Lebenszeit relativ schnell abgeschlossen. Aber dann hat er auch diesen ganzen Tempelbezirk aufbauen lassen. Und dieses Bauwerk, man muss sich das vorstellen, das war damals in der Antike das größte Tempelareal in der ganzen antiken bekannten Welt damals. Jedenfalls so im Mittelmeerraum, im Römischen Reich. Das muss man sich vor Augen führen. Es war ein gigantisches Ding. Und wir sehen ja heute noch, na, wenn die Juden an der Klagemauer stehen, das ist eine Stützmauer letztendlich von diesem riesigen Areal. Es war unheimlich riesig, riesengroße Steine, die verwendet wurden dafür. Dieser ganze Bau, ist er nie zum Abschluss gekommen, denn von 20 vor Christus wurde daran gebaut, bis zur Zeit Jesu und darüber hinaus, letztendlich bis zum jüdischen Krieg 66 bis 70 nach Christus. Und im Jahre 70 ist das eingetreten, was Jesus hier vorausgesagt hat. Der Tempel wurde zerstört, von den Römern völlig platt gemacht. Das heißt, über einen Zeitraum von 80 Jahren wurden daran gebaut, über 80 Jahre. Und er wurde nicht nur riesig und groß, sondern auch herrlich ausgestattet mit diesen Ziersteinen, mit diesen Weihegeschenken, wunderbar schön gemacht. Eine Pracht. Und es war dieser Drang, den wir Menschen haben. Und das ist ja in der Geschichte, du siehst es ja auch in der Kirchengeschichte. Ne? Menschen wollen durch das Äußere zeigen, wie herrlich und großartig Gott ist. Durch äußere Schönheit. Und da sehen wir Jesus, dass er anders sieht. Er sagt, ihr seht diese großartigen Steine, diesen schönen Tempel, diesen herrlichen Tempel zur Verherrlichung Gottes, Jahwes. Aber wisst ihr was? Das wird alles kaputt gemacht werden. Es bleibt nicht. Es bleibt nicht bestehen. Diese äußere Schönheit ist nicht beständig. Aber was bleibt, ist das, was davor ist. Der Jünger sagt, sieh diesen Tempel an, sieh diese Steine, sieh diesen großartigen Bau. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Was hat Jesus kurz davor gesagt zu seinen Jüngern? Sieh mal diese Frau an. Guckt euch diese arme alte Witwe an und ihr Opfer, das sie bringt. Das ist Schönheit. Schönheit, die in Ewigkeit Bestand hat. Geschwister, das sagt, darum ringt Gott immer und immer wieder mit seinem Volk, mit uns, seinen Kindern. Er sagt, richte dich nicht auf das aus, was auf dieser Erde ist. Sammle nicht Schätze auf Erden. Suche nicht die Schönheit dieser Welt. Liebe Frauen, lasst euch nicht von dem Schönheitswahn dieser Welt blenden. Männer genauso. Lasst euch nicht von diesen Werten leiten, sondern lasst euch leiten von der inneren Schönheit. streckt euch aus nach der Heiligung. Das ist es, was unser Leben schön macht, was uns auch leuchten lässt, wo die Herrlichkeit Gottes hindurchstrahlt in unserem Leben zu anderen hin, ist, wenn seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, sein Wesen, sein Charakter in uns Gestalt gewinnt. Das ist schön. Und das bleibt in Ewigkeit schön. Alles andere ist äußerlich und vergeht. Lass uns nicht so viel damit verplempern, Zeit verplempern, uns darum zu kümmern. Das heißt nicht, dass du ungepflegt durch die Gegend rennen sollst und dich nicht mehr duschen sollst. Na? Versteht mich nicht falsch, Geschwister. Aber ihr wisst, was ich meine. Was treibt uns an? Worin sehen wir, was ist für uns begehrenswert? Was ist uns für uns wichtig sozusagen? Was sind die Prioritäten? Und hier noch zu dieser Zeit, kurz vor seinem Sterben, er muss mit seinen Jüngern bis zuletzt, sind sie nicht an dem Punkt, wo sie wirklich begriffen haben, worum es geht. Das musste ihnen erst der Heilige Geist, der in sie hineingekommen ist, erst der hat es ihnen vor Augen geführt, erst der hat es ihnen deutlich gemacht. Erst durch den Heiligen Geist in ihren Herzen hatten sie erst überhaupt richtig Zugang zu dieser Wahrheit, die Jesus uns verkündet. Gut, wir gehen hier weiter. Der Tempel, dieser herrliche Tempel, er wird zerstört werden. Das ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Und es ist eingetroffen. Er ist ein wahrer Prophet. Sein Wort ist ein wahres prophetisches Wort, was eintritt. Er sagt es voraus, es tritt ein. Viele Menschen treten als Propheten auf und sagen etwas voraus. Und es trifft nicht ein. Was sagt uns Gott darüber in den Mosebüchern? Wenn so ein Prophet auftritt und im Namen des Herrn etwas voraussagt, weissagt, und es trifft nicht ein, dann ist es kein Prophet, den ich geschickt habe. Lass uns da ganz nüchtern sein. Jesus spricht hier ein wahres prophetisches Wort, denn er ist der Sohn Gottes. Und er sagt, diese Steine werden nicht aufeinander stehen bleiben. Und es ist eingetroffen, knapp 40 oder etwa 40 Jahre später. Sie fragten ihn aber, und hier im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 7, da geht es so direkt ineinander über. Markus und Matthäus machen uns deutlich, dass sich hier die Situation ein bisschen verändert hat. Er ist schon aus dem Tempel herausgegangen. Er ist mit seinen Jüngern auf den Ölberg gegangen und sitzt auf dem Ölberg. Einige Jünger treten zu ihm und er lehrt sie jetzt. Sie fragen ihn, das beschäftigt sie, diese krasse prophetische Aussage. Boah, dieser Tempel wird zerstört werden. Geschwister, und das sind ja Aussagen, solche krassen Aussagen, die da haben wir es schwer mit oft. Wenn wir die prophetischen Aussagen auch über unsere Zukunft hören, dann erscheint das oft so abgespaced, so irgendwie, wie soll ich das verstehen, wie soll ich das glauben, das kann ich doch gar nicht glauben. Wir sind so, hängen so an dem, was wir sehen, was wir wahrnehmen, in dem wir gewohnt sind, in dem, wo wir leben. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, zum Beispiel, dass irgendwie in ein paar Jahren ein heftiger Krieg losbrechen wird und Hannover wie 1943 platt gemacht wird. Sowas können wir uns nicht vorstellen, oder? Kannst du dir das vorstellen? Ich könnte mir das nicht vorstellen. Aber es ist passiert, Geschwister. Und selbst da habe ich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ich sehe dieses große Modell im neuen Rathaus und denke, das ist wirklich so passiert? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist völlig außerhalb meiner Lebensrealität. Ja, ich habe Kriege im Fernsehen gesehen, fiktiv und real. Aber das ist so fern von meiner Vorstellungswelt, von meinem Erleben. Und so war das auch für diese Jünger völlig unverständlich. Jesus, dieser riesige Prachtbau, das soll alles zerstört werden? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Solch ein mächtiger Bau? Und so fragten sie ihn. Die ließ das nicht los. Sie fragten: Herr, Lehrer, wann wird denn dies sein? Und was ist das Zeichen, wann dies geschehen soll? Sie wollten mehr darüber erfahren, über das, was da kommen wird. Und das ist gut. Und Jesus nimmt sich die Zeit, mit ihnen darüber zu sprechen. Matthäus sagt uns aber auch, dass sie in dem Zusammenhang nicht nur nach dieser einen Sache gefragt haben, wie ist das mit der Zerstörung des Tempels? Was wird das Zeichen sein, dass das passiert? Sie haben nicht nur danach gefragt, sondern sie haben noch weiter gefragt. Sie haben auch gefragt nach seiner Wiederkunft. Was wird das Zeichen deiner Wiederkehr sein? Sie haben auch gefragt nach den Zeichen des Endes der Zeitalter, des Zeitalters. Also sie haben mehrere Fragen gestellt. Und wenn wir jetzt hier diese folgenden Verse lesen, dann lesen wir, dass Lukas berichtet es ein bisschen anders, mit anderem Schwerpunkt. Wir müssen eigentlich diese drei Stellen in Matthäus, Markus und Lukas hier zusammennehmen, um die ganze sogenannte Ölbergrede zusammenzubekommen. Jesus hat da über mehrere Dinge gesprochen. Lukas betont allerdings, und das ist schon ersichtlich darauf hin, welche Frage er hier überliefert, Lukas' Interesse war mehr dieses des Historikers. Er schreibt ja auch sein Evangelium viel stärker als die anderen Evangelisten, wie ein antiker Historiker. Und so war er sehr interessiert an dieser Frage, wie das mit dem Tempel sein wird und was da passieren wird. Und es stand kurz bevor, als Lukas das geschrieben hat, waren es nur noch wenige Jahre, bis es dann tatsächlich passiert ist. Aber Lukas überliefert auch Antworten von Jesus über die anderen Fragen, nämlich die Wiederkunft, die sichtbare Wiederkunft Jesu auf Erden, die Aufrichtung des Reiches Gottes, der Abschluss dieses Zeitalters. Darüber spricht Jesus auch. Und tatsächlich sind die ersten Verse ab Vers 8 bezogen auf diese Frage nach dem Ende der Zeiten. Und Jesus gibt zuerst eine negative Antwort. Er spricht von Zeichen, die uns, wo wir denken, das könnten Zeichen sein, aber er sagt, nein, das sind keine Zeichen. Passt auf. Lasst euch nicht verführen. In Vers 8 lesen wir: Jesus sprach aber: Seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Dieses ganze Thema der Endzeit ist ein Thema, wo wir aufpassen sollen, sagt Jesus, und uns nicht verführen lassen sollen. Und ich denke, die Verführung besteht in zwei Richtungen. Die eine Richtung besteht in der Verführung, das ganze Thema unter den Teppich zu kehren, wegzulassen, sich nicht damit zu beschäftigen. Ach, lass uns nicht über das Ende der Zeitalter reden. Lass uns nicht über die Endzeit reden. Das ist zu kompliziert, das ist zu schwierig. Oder bis dahin, dass bestimmte Lehren sagen, ja, das ist alles nur symbolisch zu verstehen. Nein, wir sollten dieser Verführung nicht nachgeben, sondern wir sollten die Lehren, die Jesus uns gibt, ernst nehmen und darüber nachdenken und es zu Herzen nehmen, weil es wichtig ist. Jesus hat da viel drüber gelehrt. Und nicht nur Jesus, auch die Propheten. Gottes Wort ist voll davon, dass es uns über diese Dinge, die kommen werden, informiert. Mit einer besonderen Absicht. Gott will uns nicht in Unwissenheit lassen, sondern er will, dass wir uns vorbereiten, dass wir tatsächlich vorbereitet sind auf das, was kommt. Er liebt uns, er ist ein Vater für seine Kinder. Und wenn schwere Tage auf eine Familie zukommen und der Vater sieht das, dann wird er seine Kinder darauf vorbereiten. Es kommen schwere Tage auf uns zu. Ja? Achtet auf diese und diese Dinge, damit ihr nicht zu Fall kommt in diesen schwierigen Tagen, die auf euch zukommen. So ist Jesus. Also lasst uns nicht verführen lassen, dieses Thema außen vor zu lassen. Aber er sagt auch, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet, dass ihr nicht von allen möglichen Endzeitlehren, die in der Welt herumgeistern, in die Irre geführt werdet, sondern bleibt auf dem Weg, den ich euch lehre. Und da ist das Erste, was er sagt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's und die Zeit ist nahe gekommen. Geht ihnen nicht nach. Jesus sagt, diese Verführung besteht darin, dass Menschen sich selbst erheben. Dass Menschen kommen und die Christen, die Kinder Gottes, zu sich, hinter sich herziehen, auf ihre Person hinziehen und ihnen vorangehen und sich selbst erheben und sagen, ich bin's. Und dazu, die Zeit ist nahe gekommen. Das heißt, vor der Zeit, die Gott bestimmt hat, sagen, jetzt ist die Zeit. Geht ihnen nicht nach, wartet. Das ist hier ein Ausdruck dessen, dass Jesus uns deutlich macht, bei aller Naherwartung, die wir haben, und die bezieht sich, Geschwister, da muss man genau sein, die bezieht sich auf die Entrückung. Das ist etwas anderes als die sichtbare Wiederkunft Jesu. Die sichtbare Wiederkunft Jesu kommt in Anschluss einer siebenjährigen Trübsalzeit, einer siebenjährigen Gerichtszeit, die über diese Erde hereinbricht, von der die Bibel an allen möglichen Stellen redet. Ich will das jetzt hier nicht alles aufführen. Die Entrückung geschieht vorher. Aber wann die geschieht, das wissen wir nicht. Paulus hat es schon zu seiner Lebenszeit erwartet und erhofft. Und es hätte auch sein können. Aber es war nicht so. Dass die Entrückung zu jeder Zeit kommen kann, heißt nicht, dass das Ende der Zeitalter auch jederzeit hätte kommen können. Nein, Jesus wusste, es kommt eine Zeit, die dazwischen liegt. Und deswegen hat er gesagt, wenn sie sagen, jetzt ist es, geht ihnen nicht nach. Wartet. Dann steht hier in Vers 9, wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Über die Jahrhunderte hinweg hat es viele Kriege und Empörungen, Aufruhr gegeben. Aber Jesus sagt, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Nur weil Unruhe in der Welt ist, heißt es noch nicht, dass das Ende da ist. Lasst euch nicht verführen. Es muss vorher geschehen. Das ist, drückt aus, das gehört zu diesem Zeitalter dazu, dass die Menschen aufbegehren, dass sie sich erheben, dass sie getrieben werden von ihrem Fleisch. Jetzt in Vers 10 kommt etwas und Lukas setzt es hier ein Stück ab und das ist ein ganz wichtiger Vers, beziehungsweise die zwei folgenden Verse, 10 und 11. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Vor diesem allem aber, das ist wieder abgesetzt, das was danach kommt. Also diese zwei Verse sind wichtig. Und Markus und Matthäus fügen hinzu, dass Jesus gesagt hat an dieser Stelle, dies sind die Anfang, das ist der Anfang der Wehen. Mit dem Reich Gottes, mit dem sichtbaren Erscheinen des Reiches Gottes, mit der Wiederkunft Christi zur Herrschaft, sichtbaren Herrschaft auf dieser Erde, ist es wie mit der Geburt einer Frau. Das ist ein Gleichnis. Und alle Frauen, die schon mal geboren haben, alle, die das schon mal miterlebt haben, als Ehemänner und Väter, die wissen, wie das so ist mit einer Schwangerschaft, ne? Das dauert. Das dauert seine Zeit. Und es sind diese 9 Monate des Heranwachsens, des Neuen. Und dann kommt dieser Moment, und das ist ja irre, ne? Dass dann plötzlich, ne, wenn das Baby so riesengroß ist, dass der Bauch fast platzt, dass dann da etwas in Gang kommt. Diese Kontraktion. Boah! Es geht durch den Körper. Ich kann es nur vom Hörensagen erzählen. Aber ihr Frauen, die ihr geboren habt, ihr wisst, wovon ich rede. Ihr wisst es wirklich. Diese Kontraktionen, die über einen kommen, die Schmerzen, dieses Ziehen und dann, ja, wann ist es endlich vorbei? Wann ist es endlich vorbei? Ja, und dann kommt tatsächlich die Ruhepause, oder? Dann kommt sie, die Ruhepause. Aber gleichzeitig weißt du, oh nein, es kommt wieder, es kommt wieder. Aber die Frau weiß, und das hilft ihr darin, diese Schmerzen zu ertragen und diesen ganzen Prozess, der dann in Gang kommt, der dann immer mehr sich steigert, bis dann am Ende ja diese Presswehen einsetzen, wo die Frau gar keine Kraft mehr hat, wo sie eigentlich fix und fertig ist und sagt, ich will jetzt nicht mehr. Und dann geht's erst so richtig los. Aber dann kommen diese starken Presswehen, die dazu führen, dass das Baby dann tatsächlich herausgedrückt wird. Und weil die Frau weiß, am Ende ist es irgendwann geschafft und das Ziel, das, was ich dann in Händen habe, ist das Ergebnis meiner schweren Leiden, die ich durchlebt habe. Ich habe dann dieses neue Leben in der Hand. Es motiviert. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist schon da, inwendig. Durch das Wort Gottes, durch Christus, der als Same in die Erde gelegt wurde. Er ist gestorben und als Same in die Erde gelegt. Und das bedeutet, durch die Botschaft des Evangeliums ist dieser Same in dein Herz gekommen. Und es wächst heran in dir. In uns, in der Gemeinde, ist das Reich Gottes schon gegenwärtig durch den Heiligen Geist in uns. Aber es ist noch nicht auf dieser Erde sichtbar geworden. Wir warten auf den Tag, dass es geschieht. Gott reicht es nicht, dass die Herrschaft Gottes in deinem Leben, persönlichen Leben oder auch in unserer Gemeinschaft, er möchte, dass seine großartige, wunderbare Herrschaft wirklich den ganzen Planeten einnimmt. Dass alle Ungerechtigkeit beiseite geschafft wird. Und Gott in Gerechtigkeit diesen Planeten regiert. Und wenn du hier sitzt und sagst, ach je, Jörg, was erzählst du da? Lass dich mit hineinnehmen. Das ist Gottes Plan für diese Welt. Du bist nur ein kleines Teilchen da drin. Deine wichtigen Dinge in deinem Alltag, die dich jetzt vielleicht beschäftigen, wo du sagst, warum redest du nicht über diese Dinge, die so wichtig für mich sind, sage ich dir, ja, darüber wird Gott auch noch reden, darüber redet Jesus auch noch, der wendet sich auch dir und deinem kleinen privaten Leben auch noch zu. Aber lass dich doch mal mit hineinnehmen in Gottes universalen Plan. Du bist ein Teil davon. Du sollst ein Teil davon sein. Und er möchte dich vorbereiten auf diese Dinge, die da kommen. Und das sind der Anfang der Wehen. Und das finde ich interessant. Was sagt Jesus? Was ist der Anfang der Wehen? Und darüber kann man natürlich verschiedener Meinung, das kann man unterschiedlich auslegen. Aber wenn hier gesagt wird, wenn Jesus sagt, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, Ich habe die Auslegung unserem Bruder Fruchtenbaum gelesen, ein Jude, der zu Jesus sich bekehrt hat, ein tief gelehrter jüdischer Schriftgelehrter, der zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und er kennt die Schriften, auch die prophetischen Schriften, sehr gut. Und er hat anhand von verschiedenen prophetischen Schriften, macht er deutlich, dieser Ausdruck ist eigentlich ein hebräischer Ausdruck dafür, für einen universalen Krieg, für einen weltweiten Krieg. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Hier hebt Jesus auch diese Aussage ab von dem, was vorher war, wo er sagt, ja, das sind alles Dinge, Kriege werden kommen. Na, ihr werdet von Kriegen hören, aber das ist es noch nicht. Aber es gibt da diesen großen Krieg. Und deswegen sind wir überzeugt, ich glaube, dass das auch eine richtige Auslegung hier ist, dass es ein richtiges Verständnis ist. Wenn wir in die Weltgeschichte hineingucken, dann sehen wir das. Es hat diesen Krieg gegeben, vor 100 Jahren. Und es ist der erste Weltkrieg, wie wir sagen, der wirklich weltumspannend ist. Und der Zweite Weltkrieg, wir sprechen dann auch noch vom Zweiten Weltkrieg, aber wenn man den Zweiten Weltkrieg betrachtet, ist es im Grunde eine Fortsetzung des Ersten Weltkrieges. Wir haben eine kurze Zwischenzeit dazwischen gehabt von insgesamt 18 bis 19, 21 Jahre. Ne? Letztendlich ging es auch darum, dass Deutschland diesen Krieg, ein wesentlicher Faktor waren die Friedensbedingungen von Versailles, gegen die Deutschland vorgehen wollte. Natürlich spielten auch noch viele andere Dinge eine Rolle. Aber letztendlich ist es eine Fortsetzung dieses Krieges mit ungefähr auch denselben Akteuren, Hauptakteuren. Und so sehen wir, dass dieser weltweite Krieg, wie Jesus es vorausgesagt hat, es hat schon stattgefunden. Das Zeichen ist schon geschehen, von dem Jesus gesprochen hat. Wir sehen auch noch die anderen Zeichen, von denen er spricht. Er spricht von großen Erdbeben. Und große Erdbeben hat es immer wieder auch in der Geschichte gegeben. Aber es ist interessant zu sehen, wie wir heutzutage, und das hat ja viel mit der Entwicklung unserer Menschheit zu tun, unserer technischen Fortschrittlichkeit zu tun. Wenn vor 500 Jahren, ist ein 450 Jahren, ist ein unglaublich riesiges Erdbeben in China passiert, hat davon irgendwer in Deutschland was mitgekriegt? Wenn ein Sackkreis in China umfällt, kriegt man nicht mit. Damals. Heute, wir kriegen alles mit. Wir wissen immer, wenn dort die Erde gebebt hat, wenn dort eine große Naturkatastrophe war, wenn dort, wir kriegen das alles mit. Brühwarm auf den Tisch. Na? Tagesschau meldet es dir. Das heißt also, diese großen Erdbeben, ja, es hat auch früher große Erdbeben gegeben, aber wir sehen auch eine Zunahme an Erdaktivität. In den letzten 100 Jahren sind auch die Messmöglichkeiten haben sich entwickelt, sodass man das ganz genau beobachten kann. Es wird ganz genau registriert, es wird ganz genau festgehalten. Ich habe das auch noch mal mir angeguckt seit dem Ersten Weltkrieg. Ich habe jetzt diese Unterlagen jetzt nicht mit, blöderweise, aber es hat diese riesig großen Erdbeben mit diesen großen Opferzahlen von mehr als 100.000 Opfern. Es ist gigantisch. In wenigen Sekunden werden hunderttausende Menschenleben ausgelöscht. Und wir haben tatsächlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg zwei riesig große Erdbebenkatastrophen gehabt in China und in Japan. Dann 1948 in Turkmenistan, dann 1976 wieder in China und dann 2004, können wir uns alle noch daran erinnern, die große Tsunami-Katastrophe, das Erdbeben im Indischen Ozean mit einer Stärke von 9,0, eines der heftigsten Erdbeben, die seismografisch hier gemessen wurden. Und auf einen Schlag 200, man spricht von 180 bis 230.000 Toten. In Indonesien, in Sri Lanka, in Indien, in den ganzen Staaten da drumherum. Auch viele Touristen. Deswegen haben wir davon sehr viel dann mitbekommen. Oder sehr intensiv berichtet. Aber dann kurze Zeit später haben wir ein, und deswegen sage ich, die Wehen, ne, die Kontraktionen werden heftiger. Wir haben diese Abstände, ne, von 25, 27 Jahren zwischen diesen wirklich stärksten Erdbeben mit den größten Opferzahlen. Wir haben dann aber in kurzer Abfolge 2004, 2010 Haiti, auf einen Schlag über 300.000 Todesopfer. Wir haben jetzt komischerweise seit 2011, seit Fukushima, ne, könnt ihr euch noch erinnern, ne, war auch ein sehr heftiges Erdbeben, sind nicht so viele Menschen auf einmal dort umgekommen, 20.000 etwa, haben wir relativ Ruhe. Heißt das, dass wir Ruhe haben? Nein. Der nächste Einschlag kommt. Der nächste Rüttler kommt. Wir haben an verschiedenen Orten Hungersnöte. Und ist das nicht etwas Interessantes? Ich habe darüber nachgedacht und gelesen, ja, Hungersnöte hat es immer wieder in der Geschichte der Erde gegeben. Aber es ist interessant, weil wir mit unseren technischen Möglichkeiten und mit unserem technischen Fortschritt, uns wird gesagt, wenn du die Presse dazu liest, das Problem ist eigentlich nicht der Mangel an Nahrungsmitteln. Wenn es darum geht, könnten alle Menschen der Erde satt werden. Und dennoch sterben so viele Menschen an Hunger, tagtäglich. Hier und dort, vor allen Dingen in Afrika, an Unterernährung. Es gab auch besondere Hungersnöte, die teilweise durch politische Entscheidungen und politische Situationen, auch durch Kriege hervorgerufen wurden. Und wir kennen ja doch keine Hungersnot mehr, oder? Aber es hat in dieser Zeit, seit dem Ersten Weltkrieg, zwei große Hungersnöte in Deutschland gegeben. Einmal während des Ersten Weltkriegs, der sogenannte Steckrübenwinter, wo Hunderttausende an Unterernährung gestorben sind in Deutschland. Und genauso auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem großen Hungerwinter, 1946, 47, auch Hunderttausende gestorben an Unterernährung in Deutschland. Können wir uns nicht vorstellen, oder? Heißt das, dass sowas nicht kommen könnte? Und nochmal, wir haben eine also wahrscheinlich die größte Hungersnot auf Erden, bei dem die meisten Menschen umgekommen sind, ist 1959 bis 61 in China gewesen, im Zusammenhang mit dem maoistischen Regime, die das wirklich darauf angelegt haben, auch Völker wirklich zu vernichten, die nicht ins System passten. Da sind wahrscheinlich bis zu 43 Millionen Menschen umgekommen. Innerhalb von 2 Jahren. Das wissen wir alles nicht, oder? Das vergessen wir alles. Es ist gut, Geschichte, sich mit Geschichte zu befassen. Damit wir das verstehen, was Jesus hier sagt, und damit wir das ernst nehmen, weil es auch unsere Zukunft betrifft. Wir denken immer, ach, mir geht's doch ganz gut. Oder ich habe so meine Problemchen, mit denen muss ich da so kämpfen. Ne? Und die Tagesschau, wir nehmen, das ist doch nur irgendwie da rein, da raus, oder? Für die allermeisten von uns hat das doch keine Bedeutung. Man hört sich das an und denkt so, ach ja, ist ja schlimm. Und vergessen es wieder. Und warum ist das so in der letzten Zeit? Hier wird von Hungersnöten gesprochen. Es wird von Seuchen gesprochen. Was ja auch interessant ist, direkt im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, da hat es die schlimmste Grippewelle gegeben, die jemals den Planeten heimgesucht hat. Die ganze Erde wurde von dieser spanischen Grippe erfasst. Und auch, da sagt man, also mindestens 25, wenn nicht sogar bis 50 Millionen Menschen sind an dieser Grippe gestorben. Innerhalb von ein, zwei Jahren. Diese Grippewellen laufen immer wieder durch den Planeten. Wir haben das Ebola-Virus mitgekriegt. Das hat zwar nicht diese großen Ausmaße in den Sterberaten gehabt, da sind 11.000 Menschen dran gestorben, weil intensiv natürlich versucht wurde, mit Quarantäne die Ausbreitung dieses Virus zu unterbinden, dass es keine Pandemie wird. Wenn dieser Ebola-Virus wirklich zu einer Pandemie wird, das heißt, sich über die Grenzen auf dem ganzen Erdball verbreiten würde, die Hälfte der Infizierten sind gestorben. Innerhalb von ein, zwei Jahren würde die Hälfte des Erdballs durch so ein Virus platt sein. Eine andere sehr interessante Seuche, die uns befallen hat in diesem Jahrhundert, ist eine Seuche, die 36 Millionen Todesopfer schon gefordert hat innerhalb von 40 Jahren. Das ist HIV. Und dieser HIV-Virus ist wahrscheinlich in dieser Zeit des Ersten Weltkrieges, also man schätzt, Forscher schätzen, dass in den ersten 20 Jahren des 19. Jahrhunderts der HIV-Virus vom Affen zum Menschen übergegangen ist, dass die ersten Infektionen stattgefunden haben. Geschwister, das ist der Anfang der Wehen. Und es ist auf der einen Seite etwas, wo wir davor stehen und sagen, boah, warum ist das so? Was passiert da? Ich habe gesehen bei dem Nachdenken darüber, lass uns mal in den 2. Timotheusbrief, Kapitel 3 gehen, wo Paulus über die Endzeit spricht. Und er spricht über andere Zeichen der Endzeit. Er spricht über die innere Verfassung der Menschheit. Und das hat was miteinander zu tun, interessanterweise. Ich lese das jetzt hier mal, 2. Timotheus 3. Ich werde jetzt hier nicht auf alles eingehen im Einzelnen, aber ich fand es unheimlich interessant, das zusammen zu betrachten eigentlich, diese beiden Dinge. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Ich fand es interessant, diese Charakterbeschreibung des Menschen in der Zeit der Endzeit in Beziehung zu setzen zu diesen Dingen, von denen Jesus spricht. Zu sehen, dass Hungersnöte nicht unbedingt einfach nur Naturverhängnisse sind, von Gott sozusagen durch schlechte Ernten, sondern dass in unserer Zeit eigentlich die Hungersnöte und die Hungersnot durch einen Mangel an Liebe entsteht. Auch die Seuchen, wenn ich an HIV denke und dann lese, unenthaltsam, das Vergnügen mehr liebend als Gott, sich nicht der guten Ordnung Gottes in den verschiedensten Bereichen unterzuordnen, nicht die Verantwortung zu übernehmen für den anderen, sondern sich von seinem Trieb leiten lassen. Nicht alle, aber viele HIV-Infizierte sind dadurch infiziert worden, weil sie unenthaltsam gelebt haben, weil sie mit wechselnden Partnern geschlafen haben, weil sie sich von ihrer Begierde haben treiben lassen, auch in die Homosexualität hinein, weil sie von der Sucht beherrscht werden, von der Drogensucht, so sehr, dass sie ihr Denken ausschalten und einfach ihre Spritzen weitergeben. Unverantwortlich, nur von der Begierde, von der Sucht, von dem Trieb gesteuert und nicht in Liebe und Verantwortung Rücksicht zu nehmen auf den anderen und zuallererst auf Gott und seine Weisung zu achten und zu hören, ihn zu lieben. Nein, getrieben von dem eigenen Ich, von den eigenen Begierden. Die Grausamen, ja, wie grausam waren diese Kriege? Wie grausam waren die Deutschen in ihren Vernichtungsfeldzügen und in ihrer Vernichtung der Juden und vieler anderer? Wir leben in dieser Endzeit, Geschwister. Und Paulus sagt hier in 2. Timotheus, ich lese es noch zu Ende, weil Paulus da auch einen klaren Rat an uns hat. Er sagt nämlich in Vers 5, am Ende von Vers 5, und von diesen wende dich weg. Und das bedeutet nicht, dass wir uns abwenden sollen von den Menschen und ihnen, ja, dass wir nicht ihnen die gute Botschaft bringen sollen, dass wir ihnen nicht die Liebe Gottes bezeugen sollen und ihnen tätig auch zeigen sollen. Aber wir sollen uns wegwenden davon, Gemeinschaft im Sinne der Einheit zu haben. Wir haben nichts mit dieser Welt gemein, die so drauf ist. Und das, was in uns ist, was ihr gleich ist, was haben wir damit gemacht? Die, die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann tu es. Und das ist auch Taufe, was wir hier feiern in 2 Wochen. Es ist ein Ja dazu zu sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Diese Welt, diese Begierden, das, was mich bestimmt hat, der Geist dieser Zeit, er ist nicht mehr mein Herr. Christus ist mein Herr. Das meint Paulus, wenn er sagt, wende dich weg von diesen. Mach dich nicht eins mit dem Geist dieser Welt, der auf das Ende zusteuert. Ich glaube, wir belassen es dabei heute. Jesus hat noch einiges zu sagen. Er spricht die Jünger persönlich an, über die Herausforderungen, die sie persönlich haben in ihrer Zeit. Er spricht über das Ende des Tempels und über die Zeichen und was er bereitet die Jünger darauf vor. Er spricht dann auch über das Ende. Und er spricht am Ende dann, Vers 28, und damit will ich für heute schließen, in Lukas 21. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, und das ist es, wo wir drinstehen, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, lass dir keine Angst machen, lass dich nicht entmutigen. Vorher hat er gesagt, eure Haare sind auf eurem Haupt gezählt, dein Vater achtet auf euch. Und er wird uns, bevor die letzten 7 Jahre, wo der Zorn Gottes wirklich in seiner Vollständigkeit ausgegossen, er wird uns entrücken. Aber wir gehen durch schwere Zeiten, Geschwister, das bleibt. Aber Jesus sagt uns, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Die Zeit, wo die Ungerechtigkeit in dieser Welt triumphiert. Die Zeit geht zu Ende. Die Tage sind gezählt. Es kommt der Tag, wenn Jesus sichtbar, offenbar die Herrschaft über diese Erde antritt und Gerechtigkeit regieren wird. Lass uns unsere Häupter erheben und sagen, ja, Herr, komme bald. Amen.